wie einen die Blaumeise nach Island führt, was man dort über die letzten Minuten des leider ausgestorbenen Riesenalks erfährt, wie man die Stimmen entschwundener Vogelarten zum Leben erweckt und daraus ein preisgekröntes Hörspiel macht und warum Stare ganz sicher Kurt Schwitters singen. All das beschäftigt unseren Gast, den Künstler, Musiker und Autor Wolfgang Müller. Wolfgang Müller, in den 1980ern bekannt geworden durch die Künstlergruppe Die tödliche Doris, die gibt es nicht mehr. Und das hat womöglich mitgeholfen, dass Wolfgang Müller zu Deutschlands führendem Blaumeisenexperten herangreifen konnte und zum Schöpfer eines deutsch-isländischen Blaumeisenbuches, denn dieses kleine Vieh und Island hat da tief ins Herz geschlossen. Willkommen, Wolfgang Müller.
Ja, guten Tag.
Jedem seine Meise, titelte die Frankfurter Allgemeine in einer ziemlich begeisterten Rezension über ihr deutsch-isländisches Blaumeisenbuch. Blutet, ein Nachschlagewerk rund um die Blaumeise mit Ausflügen in fast alle sonstigen Bereiche des Lebens, und auch enthält es den vermutlich ersten grundlegenden Meisenknödeltest der Welt. Das war 1998. Ist die Liebe zur Blaumeise bei Ihnen konstant geblieben?
Ja, meine Liebe zur Blaumeise ist konstant geblieben, bloß sie brütet bei mir leider nicht mehr. Ich habe jetzt so ein Bienenhotel für solitäre Bienen und Wespen aufgehängt. Wahrscheinlich hat die ein anderes Nest in der Gegend gefunden. Und Blaumeisen sind so Reviervögel. Wenn jemand in der Nähe einen Nistkasten hinhängt und die den bevorzugen, dann bleibt der eigene leider leer.
Die Liebe zur Blaumeise hat sie fast ins Kittchen gebracht. Sie hatten eine Strafanzeige. Warum?
Ja, das war so, dass ich hatte quasi mal, es gab eine Veröffentlichung, Blaumeisen für Feinschmeckerläden. Da stand also, dass der Kunststudent Wolfgang Müller an den Fenstern seiner Kreuzberger Altbauwohnung Nistkästen hängen hat. Dort würde er Blau- und Kohlmeisen züchten, aber nicht etwa, weil er ein Tierfreund sei, sondern weil er diese dann anschließend, wenn die Jungen geschlüpft sind, an italienische Feinschmeckerläden weiterverkauft.
Diese Anzeige gab es wirklich?
Ja, dieser Artikel gab es, und darauf gab es eine Anzeige von, das war in der Taz auf der Satire-Seite, und dann kam also empörte Leser Anzeige gestellt beim Artenschutzbeauftragten der Kripo, Herrn Heinz. Und da kamen also mehrere Kripo-Beamte in die Redaktion und wollten dann meinen Namen. Und auch am Morgen rief die Berliner Morgenpost gleich an. Also ich habe dann versucht zu erklären, dass das gar nicht möglich sei, Blaumeisen kommerziell zu züchten, nur weil das BAföG gekürzt sei, weil Blaumeisen Reviervögel sind. Das vertreiben also jeden Konkurrenten, der näher sich als irgendwie 150 Meter entfernt auch niederlassen will.
Das also heißt, mehr als ein Blaumeisenpärchen auf dem Balkon geht gar nicht.
Genau,
ich frage Sie das,
genau,
weil das natürlich eine skurrile Geschichte ist. Die Liebe zur Blaumeise hat ja dieses Buch, dieses deutsch-isländische Blaumeisenbuch möglich gemacht.
Richtig.
In Island sind aber Blaumeisen, ich sag's vorsichtig, sehr, sehr knapp.
Ja.
Wie kam es dazu?
Naja, das war dann so, dass dann die amerikanische Fotografin Nan Goldin, die ich aus den frühen 80ern kannte, irgendwann diesen Skandal Blaumeisen für Feinschmeckerläden und so weiter, und auch als Medienopfer kam ich irgendwie in Pastor Fliege in die Sendung, wurde ich geladen, mitbekam und fragte, was ist denn eine Blaumeise? Weil sie kannte das als Amerikanerin nicht. Und dann haben wir in ein Wörterbuch geschaut und fanden raus, Blue Tit. Und sie lachte dann und sagte, das kann doch nicht wahr sein. Und ich sagte ganz naiv, na, es gibt ja auch das Rotschwänzchen, also, oder der Goldbrustfasan. Aber die sagte, Tit, nee, das ist Umgangssprache. Und dann haben wir geguckt, das Tit kommt aus dem altisländischen Wort Titr, Vögelchen. Das wird also im Isländischen als Wort Titlingur überliefert. Und das finden wir sogar in der Edda. In der altisländischen Edda finden wir den Sigurd, wie der den Drachen tötet. Und als er das Herzblut des Drachens an seine Zunge nimmt, versteht er die Vogelsprache. Und er hat kleine Meisen im Original, Blaigðas, im Gezweig über ihm zwitschern.
Und in Island selber gibt es aber ganz selten Blaumeisen, aber sie haben die Sprache dafür.
Die gibt es nur als Irrgäste. Die können da nicht brüten. Das ist zu kalt. Die finden keine Bäume mit Höhlen.
Wolfgang Müller, Sie lieben Vögel sehr. Sie haben ihnen zugehört, Sie haben sie gezeichnet, Sie haben ein Hörspiel mit ihren Stimmen gemacht. Woher kommt die große Faszination für Vögel?
Ja, das sagen wir, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber das kommt aus dem Defizit. Also ich habe in Wolfsburg aufgewachsen und die Stadt fand ich nicht so aufregend. Also ich habe mich, offen gesagt, sehr oft gelangweilt. Und dann bin ich halt in so die Umgebung gefahren. Da gab es so ein Schilfgebiet, Bahnbruch gibt es teilweise immer noch, Sumpfgebiete, Drömlinge an der Grenze zur damaligen DDR, wo das so versumpfte. Und da sagt man so, ja, die regulieren ihre Wasseranlagen nicht. Aber das hatte den Vorteil, dass da wunderbare Graureiherkolonien gab. Und ich habe mich dann auf Vogelbeobachtung spezialisiert. Das war meine liebste Freizeitbeschäftigung.
Als Kind schon?
Ja.
Sie haben irgendwann einen Ausflug nach Helgoland unternommen. Sie tragen nämlich einen ganz besonderen Ring, einen Ring der Vogelwarte Helgoland.
Mhm.
Was hat das damit auf sich?
Naja, das war so, dass mir zum ersten Mal so ein Vogelring auffiel in Island, nämlich auf dem Stadtsee, den Tjörnen. Da sind die Singschwäne, die dort wunderbaren weißen isländischen Schwäne, die tragen alle dicke Ringe. Und dann versuchte ich, so einen Ring zu kriegen. Und die sagten mir von der Vogelinstitution in Island, nein, das geht nicht. Jeder Vogel hat eine individuelle Nummer. Das können wir nicht machen. Das ist ein Wissenschaftsobjekt. Und da bin ich zum Juwelier in Reykjavik gegangen und habe so ein Vogelbuch, isländisches Vogelbuch, Beringungsbuch dabei gehabt. Und dann haben wir gesehen, aha, Ringgröße 2, das ist für Trottellummen, Rallen, Reiher, Krähenschaben, passt auch auf menschliche Finger. Also wählen wir den. Singschwäne sind zu groß. Das ist Ringgröße 1 oder so, das kann man sich dann ums Fußgelenk binden. Und dann hat der diesen Ring nachgemacht, weil die isländischen Goldschmiede sind berühmt, Silberschmiede, für ihre filigranen Arbeiten. Und das habe ich dann in Helgoland fortgesetzt. Dort hat die Vogelwarte tatsächlich 27 individuelle Nummern vernichtet und mir die Genehmigung gegeben, das in Sterling-Silber nachzubilden. Für Menschen.
Ringgröße 2 trägt der Künstler Wolfgang Müller, der die Vögel liebt. Und der Klang von Vogelstimmen hat sie immer begeistert und auf die offenbar vollkommen schlüssige Idee gebracht, das starre Dada-Singen, die Ursonate von Kurt Schwitters, nämlich das berühmteste Gedicht des literarischen Dada von 1930. Und das klingt so. Starre singen oder besser rezitieren, die Ursonate von Kurt Schwitters. Wolfgang Müller, sagen Sie uns ein paar Takte zu dieser Interpretation.
Ja, ich fand es immer faszinierend, dass der Schwitters sagte ja, in der Märzkunst, also in seiner Kunst, wird Kunst wieder zu Material. Und als ich in dieser kleinen Hütte war, wo der in der Zeit seiner Emigration immer Urlaub machte, in Molde auf der kleinen Insel
in Norwegen,
auf der Insel Hjertøya in Norwegen, da sah ich irgendwie, wie die ganzen Collagen dieser Hütte zusammen langsam runterblätterten. Und dann entdeckte ich einen Star, der auf der Insel lebt, in einem Mistkasten auf der alten Scheune dort. Und der sang nach Leibeskräften. Und dann habe ich mich daran erinnert, Stare sind ja die Vögel, die am besten imitieren können. Und die Schwittersche Ursonate ist ja bis auf einen kleinen Originalrest von ihm verschollen. Und es gibt noch eine Nachahmung von seinem Sohn später, die also 50 Minuten wohl ist oder 40. Und dann habe ich den Professor Dr. Böhner von der FU gefragt, der ist nämlich der Staren-Gesangsspezialist in Berlin, wie das denn wäre. Kann das sein, weil ich habe diese Stare aufgenommen, dass Stare das gehört haben, weil das sind die imitationsbegabtesten Vögel, die wir überhaupt hier haben in Europa. Und dann sagte der, ja, das ist theoretisch tatsächlich denkbar, weil die lernen wirklich sehr viele fremde Geräusche von Handyklingeln, Autohupen, Zuggeräusche. Und das wären dann natürlich heute mittlerweile über 50 oder 60 Generationen von Staren, die das sozusagen von Eltern zu Kind vermittelt bekommen haben, also die Ursonate. Und ja, das fand ich halt sehr, sehr interessant.
Dann müssen wir das mal spielerisch, literarisch auseinandernehmen. Kurt Schwitters, die Ursonate, ein Gedicht, das in Lauten gurgelt, pfeift. Hat er dieses Gedicht von den Staren oder haben die Stare das Gedicht von ihm?
Ja, das ist die Frage, weil in der Kunstgeschichte wird das ja gesagt, er hätte die Idee von Raoul Hausmann für einem kurzen Gedicht bekommen, aber da bin ich ein bisschen misstrauisch.
Sie trauen den Staren von Hjortøya?
Er, weil, oder ein Herr Naumann hat Vogelgeräusche, bevor es Aufnahmetechniken gab, in Silben aufgeschrieben. Und wer das heute lesen würde, das ist so 1880 geschrieben, der denkt sofort an dadaistische Gedichte. Und ein Mensch, der so aufmerksam die Realität, die Umgebung beobachtet wie Kurt Schwitters, also achtlos weggeworfene Fahrscheine sammelt und in seine Collagen tut, also die Alltagskultur, dem kann das nicht entgangen sein, dass diese Wissenschaftsbemerkungen, zum Beispiel die Nachtigall, die singt dann da, 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 jet, 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 zit, 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 dass das wie eine musikalische, wie eine künstlerische Komposition klingt. Also ich will jetzt nicht behaupten, das ist so, aber ich sage, es gibt vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, als nur unter Kumpels irgendwie angeregt zu sein.
Die Stare der norwegischen Insel Hjortøya, gehört und aufgenommen von unserem Studiogast Wolfgang Müller. Und das Nachdenken, Nachforschen, das Spielen mit Vogellauten hat sie auch zu einem preisgekrönten Hörspiel inspiriert. Science Vocibus Avium, gelehrtes Latein, die Wissenschaft vergangener Stimmen. Was hat das damit auf sich?
Ja, es ist so, wenn etwas verschwindet, also zum Beispiel ein Vogel, da verschwindet ja sein Körper, seine Gestalt und auch seine Stimme. Und es gibt von den 170 uns bekannten Vogelarten, die seit 1700 verschwunden sind ungefähr, gibt es nur von 30 überhaupt Beschreibungen von Wissenschaftlern über deren Geräusche oder Klänge.
Also richtige Aufzeichnungen, so hat dieses Tier, was es heute
genau.
nicht mehr gibt, gesungen, sich geäußert. Wie hat man das aufgeschrieben? Es gibt doch kein Notensystem für Vogelstimmen.
Nee, das waren Versuche. Zum Beispiel, man sagte, die Ureinwohner nannten den Vogel Kutmagurak nach seinem Ruf. Das ist ja ein Hinweis. Also wenn wir sagen würden, der Kuckuck ist ausgestorben und die Deutschen nannten den Kuckuck, dann würde man sagen, die Franzosen nannten den Kuckuck schon anders. Da hätten wir aber durch diese Differenzen schon, kommen wir dem etwas näher. Also durch die Verschiedenheit der Beschreibungen. Und das ist eigentlich das Thema dieser verlorenen Beschreibung, dass ich also diese Beschreibung sozusagen gesammelt habe und versucht habe, die Rekonstruktion naturalistisch machen zu lassen, möglichst.
Wir wollen dringend mal reinhören in das gelehrte und künstlerische Hörspiel von Wolfgang Müller, Science Vocibus Avium.
Liebe Hörer, Sie werden nun Zeuge einer Weltpremiere. Im Folgenden erklingen die von Namosch nach vorhandenen wissenschaftlichen Angaben genauestens rekonstruierten Rufe der neuseeländischen Schwarzbrustwachtel Cotornix novaezelandiae. Ich bitte um Ruhe und Aufmerksamkeit.
Das Vielein klingt, als wüsste es von seinem baldigen Aussterben. Die neuseeländische Schwarzbrustwachtel, nicht mehr gesehen seit 1875, aber im Radio zu hören, dank unseres Studiogastes Wolfgang Müller. Wie kam dieses klägliche Stimmchen denn zustande, wenn der Vogel ausgestorben ist?
Ja, wie gesagt, es gibt diese wenigen Beschreibungen und ich habe diese Beschreibungen in Archiven, in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern gesucht und einen Künstler dann gesucht, einen Musiker und ihm gesagt, guck mal, oder eine Künstlerin, Françoise Cactus, schau mal, das ist die Beschreibung und versuch doch bitte, keine Kunst zu machen, versuch nicht witzig zu sein, versuch nicht originell zu sein, sondern versuch es möglichst naturalistisch nach den Beschreibungen das nachzuempfinden und zu rekonstruieren. Denn nur so ist wird es ein schönes Resultat, wenn du versuchst es möglichst nach der Beschreibung, wie du das empfindest, wie du denkst, das geklungen damals wirklich hat. Und haben die Leute sich wirklich, die Musiker sich sehr viel Mühe gegeben.
Dieses Hörspiel Science Vocibus Avium, das hat Ihnen wichtige Radiopreise eingebracht. Sie spielen dort mit Tönen, Sie spielen aber auch mit der Sprache, lassen sich von der gesicherten Wissenschaft ja quasi hineinkullern ins Träumen und ins Texten. Gleichzeitig ist das ja eine ganz alte Form, verehrte Hörer, das wird heute niemand mehr sagen, lexikalisches Wissen über diese Vögel und dann fangen sie an zu klingen. Wie kam da eins zum anderen? Wie ist dieses Hörstück entstanden?
Also das sollte ja auch quasi zeigen, in der Kunst gibt es so ein Interesse an Biologie ganz stark. Das sieht man so in so Installationen wie Carsten Höller, irgendwie Rentiere zur Weihnachtszeit im Hamburger Bahnhof. Oder es wird sehr viel mit Naturwissenschaft und mit Wissenschaft gearbeitet. Ich glaube, das liegt daran, dass die Leute so quasi der Kunst, die scheinbar grenzenlos ist, was ich nicht glaube, sozusagen so eine Festigkeit zu geben. Oft ist das so pseudowissenschaftliches Zeug, was ich nicht interessant finde. Oder wo man sagt, das sind eh bekannte Sachen, die werden jetzt nochmal über die Kunst, über den Kunstfilter dargestellt. Und worum es mir eigentlich geht, ist eigentlich zu analysieren, dass die Sprache, die Beschreibung zum Beispiel eines Vogels durch zum Beispiel einen Wissenschaftler, hätte es ein anderer Wissenschaftler beschrieben, zum Beispiel als einziger diesen Vogel, dann hätte der statt das Wort schimmerndes Gefieder vielleicht glänzendes benutzt. Und das macht ein anderes Bild. Oder er hätte gesagt, es hat einer schrillen Stimme hat der Vogel eine kreischende Stimme. Das ist was anderes bereits. Und diese kleinen Abweichungen, die zeigen die ganzen Differenzen und sag mal, diesen ungefähren Bereich von einer Rekonstruktion, Beschreibung. Also
die ziehen dann bei Ihnen Kreise
genau.
auch vom Vogel weg bis hin zu Sätzen, über die man stundenlang nachsinnen kann. Mein Lieblingssatz ist immer noch, das Genre verdünnisiert sich in der Weite. Trotzdem, wie ist denn das? Sie sind ja ganz wissenschaftlich ausgegangen von diesen Vogelstimmen, was man davon weiß, was man eventuell noch rekonstruieren kann von Bildern, haben überlegt, wie könnte dieses Tier geklungen haben. Gab es irgendwann mal eine Begegnung mit Ornithologen oder mit Wissenschaftlern, die sich mit solchen Vögeln versuchen auszukennen, solche ausgestorbenen Vögel? Was haben die zu dem Hörspiel gesagt?
Ja, die waren sehr begeistert. Die haben mich ja im Naturkundemuseum auch eingeladen. Ich habe das vorgestellt. Es ist so, dass ich eigentlich sagen muss, ich nehme Wissenschaft ernst und ich nehme die Kunst ernst. Beides. Ich glaube nicht an so eine Symbiose zwischen Wissenschaft und Kunst oder an so eine Verschwimmen lassen der Grenzen. Das finde ich keine interessante Kunst und keine interessante Wissenschaft. Ich finde aber gut Wissenschaftler, die eine gewisse Offenheit haben und diese Offenheit auch irgendwo interessiert. Also die sich zum Beispiel auch für Kunst interessieren und für die Möglichkeiten der Kunst. Also der Marcel Beyer hat das mal bei der Karl-Schucker-Verleihung damals als Missverständnis.
Das ist der Preis, den Sie bekommen
haben? Genau. Der nannte mich dann den Missverständniswissenschaftler. Ich würde Missverständnisse erforschen. Das fand ich irgendwie sehr schönen Ausdruck eigentlich. Hat mir gefallen. Also seitdem nenne ich mich auch Missverständniswissenschaftler.
Bleiben wir nochmal bei diesen wunderbaren Tönen, die entstanden sind für dieses Hörspiel. Es geht von der Mauritius-Fruchttaube über die Weißkehlralle bis zum Präriehuhn. Haben Sie einen besonderen, ausgestorbenen, klingenden Liebling?
Ja, ich liebe natürlich alle, aber ich finde die Assumption Weißkehlralle besonders schön, weil dort Frieda Butzmann mit besonders viel Elektronik einen Klang erzeugt hat, der besonders natürlich klingt.
Ein Denkmal für einen ausgestorbenen Vogel, die Weißkehlralle. Und wenn Sie mir das nicht vorher gesagt hätten, dann hätte ich gedacht, Sie sind im Vogelpark und haben das Mikro hingehalten. Mhm. Wie ist das entstanden?
Ja, der hat das auch
so natürlich klingt.
Ja, der hat es auch ein bisschen kombiniert. Der hat zum Beispiel, Frieda Butzmann hat recherchiert und aus dem Dschungel von Asunción eine CD sich besorgt, also mit Aufnahmen des Dschungels. Und dann dazu mit Synthesizern 70er Jahre, die man heute gar nicht mehr in Gebrauch direkt hat, sozusagen diese Klänge nach den Beschreibungen rekonstruiert. Also diese trillernden Intervalle, diese aufsteigenden Bögen und so weiter. Also richtig diese Beschreibung des Wissenschaftlers wirklich versucht, möglichst adäquat und präzise umzusetzen, finde ich wunderbar.
Faszinierend. Mich hat ja das Schicksal eines ausgestorbenen Vogels sehr bewegt. Der isländische Riesenalk. Die letzten Minuten seines Lebens haben Sie festgehalten. Und bevor wir die hören, sollten Sie uns kurz erzählen, wie dieses Tier dann endgültig ja um die Ecke gebracht wurde.
Interessanterweise ist der Riesenalk der einzige in Europa heimische und hier restlos ausgerottete Vogel. Sonst sind die anderen Vögel, die ausgerottet wurden immer bei Neubesiedlungen in Kolonien endgültig ausgerottet, durch schnelle Besiedlung oder durch ökologische Veränderungen im ursprünglichen Habitat. Der Riesenalk war ein etwa so ein Meter großer Vogel, sehr guter Schwimmer, sah aus wie ein Pinguin, gehört aber nicht zu der Familie und war über Jahrhunderte den Seefahrern im Nordpazifik bekannt. Er wurde so selten, dass Vogelsammler, die Vogelbälge sammelten aus Dänemark, unbedingt auch noch ein ausgestopftes Exemplar haben wollten und so wurden die letzten beiden am irgendwie 10. Juni 1844 erschlagen.
Erschlagen?
Ja.
Vor Ort,
richtig? Vor Ort, richtig. Die waren gerade die waren gerade brütend. Das war quasi das letzte Vorkommen, das hier beobachtet wurde. Ein Nest mit einem Pärchen. Wurde erschlagen. Die Bälge sind heute in Kopenhagen im Naturkundemuseum in Formalin eingelegt. Und man weiß es ganz genau, sogar den Tag der Ermordung sozusagen, weil ein Wissenschaftler aus Cambridge nach Island reiste und die beiden Matrosen, die noch lebten, das gemacht hatten, im Auftrag eines dänischen Grafen, eines reichen Mannes, genau, also protokolliert haben die Aussagen, wie der sich bewegen hat, wie das Geräusch war, gutturales Krächzen und so weiter. Und das habe ich da mit dieser Beschreibung habe ich dann die Grande Dame des isländischen Theaters, die Kristbjörg Hjelt, das ist also eine der berühmtesten Schauspielerinnen fürs klassische Theater in Island. Ich habe da diese Beschreibung gezeigt und sie hat das dann versucht zu rekonstruieren.
Es ist mir eine große Freude, Ihnen abschließend die Lautäußerungen des ausgerotteten Riesenalken durch Wolfgang Müller zu Ohr bringen zu können. Die letzten beiden lebenden Vögel wurden 1844 in Eldey vor der Küste Islands erschlagen. Mit der Aussetzung der Körperfunktionen verstummte der Gesang des Vogels. Er sollte erst 150 Jahre später, im Jahr 1994, im Hörspielstudio des isländischen Rundfunks erneut erklingen. In den Schreien dieses Vogels Mit Hilfe der Isländerin Kristbjörg Kjeld geformt, wurden die Kräfte der Seance Vocibus Avium erstmals wirksam. Spüren Sie die Kraft der Seance Vocibus Avium. Spüren Sie die Kraft und spüren Sie die Magie. Seance Vocibus Avium.
Ja, jetzt ist er tot. Nichts mehr zu machen. Tja. Der Riesenalk.
Ja.
Im Hörspiel Seance Vocibus Avium nochmal gestorben in der Interpretation einer isländischen Sängerin.
Ja, einer Grand Dame des Theaters dort. Die spielt also im Staatstheater Kristbjörg Kjeld, eine wunderbare Schauspielerin, kommt auch in manchen Krimis aus Island vor.
Wie viel Zeit hat es gekostet, diese Schwurbeltexte da vorzuschreiben?
Diese Hörspieltexte?
Genau.
Da habe ich halt ganz viele Materialien zur Hand gehabt und dann habe natürlich auf Sylt habe ich einen Monat verbracht und habe dann sozusagen Entsprechungen versucht zu finden und so weiter.
Mitgemacht haben ganz viele, also die Rocksängerin Annette Humpe
Richtig.
Interpretiert die Mauritius Fruchttaube, ich muss das ablesen, die Namen sind so exquisit. Ja. Frieda Butzmann, einer unserer Wurfsendungsklangkünstler, war dabei, viele andere. Die Begeisterung für ausgestorbene Vogelarten ist offenbar sehr ansteckend.
Ja, ich glaube, dass die Fantasie auch anregt sozusagen, also wir stoßen an unsere eigenen Grenzen und Begrenztheit, denn das ist natürlich auch letztlich nicht möglich, das zu tun, was da getan wird. Das ist der Versuch, etwas Unmögliches.
Wolfgang Müller, jetzt sind wir von der deutsch-isländischen Blaumeise, die es nicht gibt, über Stare, die Kurt Schwitters singen, bis zum Gewalttod des Riesenalks gekommen. Was wäre Ihr Leben ohne Vögel?
Tja, das ist eine wirklich gute Frage. Ja, das wäre natürlich ein bisschen langweiliger und leerer, ne? Also würde ich mal so sagen. Also ich finde es immer gut, dass es andere Sachen gibt, die anregen von außen. Also diese Autonomie, von der wir ja heute immer so ausgehen, dass jeder sich selbst am nächsten ist und alles weiß, das stimmt natürlich nicht. Und diese Anregung der Vögel sozusagen, die ja auch die Copyright-Fragen stellen bei der Schwitterschen Ursonate, wo die Grenzen sind des Eigenen und des Fremden. Das ist ja eine Sache der Verhandlung. Ich finde es wichtig. Es gibt was Eigenes und es gibt was Fremdes, aber die Grenze ist immer wieder neu verhandelbar.
Und das heißt auch, wenn es nicht eine Strafanzeige gegeben hätte gegen Wolfgang Müller, die es wirklich gab, wegen fälschlicher Blaumeisenzucht, dann wäre ihr Leben völlig anders verlaufen und wir hätten ein wichtiges Hörspiel nicht und ein wunderbares deutsch-isländisches Buch hätten wir auch nicht.
Könnte man sagen, ja. Hätte man was anderes halt, ne?
Was sind Ihre nächsten Pläne in Sachen Vögel? Beobachten Sie weiter?
Ich beobachte weiter, habe auch gerade wieder letztens wunderbare Schilffrau-Sänger gesehen, Mögelsee, das hat mir sehr gut gefallen. Also der hat so knarrige Geräusche gemacht, zum ersten Mal im Leben den gesehen. Dann habe ich zwei Kraniche kürzlich bei der Radtour gesehen, die so ganz majestätisch rumstolzierten, fand ich auch sehr spannend. Im Haus des Hollywood-Schauspielers Leigh Mayakovsky habe ich vor 3 Jahren ein Foto gesehen von einem weißen Reiher, der bei ihm auf der Fensterbank, der hat in Dallas mitgespielt, Leigh Mayakovsky, der bei ihm auf der Fensterbank im Haus reingekommen ist und auf der Fensterbank ganz dekorativ sich geräkelt hat, dass der ein Foto gemacht hat. Also man entdeckt immer wieder überraschende neue Sachen, wo man es eigentlich nicht erwartet.
Der Künstler, Musiker, Autor und Vogelliebhaber seit Jahrzehnten mit Spezialgebiet Blaumeise. Wolfgang Müller war ein sehr spezieller Gast in dieser unserer Vogelwoche und ich bedanke mich ganz herzlich für die Klänge und für den Besuch hier im Studio.
Ich bedanke mich auch. Dankeschön.